ARD.
Heute erfülle ich Anne einen lang ersehnten Wunsch.
Warte, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 5 Tage.
Ja, denn heute gibt es auch für Anne Kekse.
Yes.
Anne hat sich beim vorletzten Mal beschwert, wo sind denn hier die Kekse? Nee, letztes Mal war es,
ja.
Weil ich neulich mit dem Kollegen Jens Wahlbrot, den wir an dieser Stelle natürlich ganz herzlich grüßen und auch vermissen, der beste Podcast-Chef der Welt.
Ja, ist er.
Und heute gibt es auch für Anne Cookies. Und
ja, ich finde es schön zu sehen, dass die Kritik angekommen ist.
Ja, ich nehme mir das zu Herzen.
Ja,
du sollst ja auch dich wohlfühlen und nicht verhungern.
Ja, das wird vielleicht doch passieren.
Wir werden außerdem, aber natürlich werden wir nicht nur Cookies verteilen, sondern wir werden auch noch über den anstehenden Bundesligaspieltag reden, und zwar im Sportschau-Bundesliga-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen Dank fürs Einschalten bei der frischen Folge, bei der Vorschau aufs Bundesliga-Wochenende. Anne Hild sitzt heute an meiner Seite.
Hi.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Du musst natürlich, wie bei allem mittlerweile im Internet, Cookies erstmal zulassen.
Ja, kannst du
mal auf Ja klicken?
Ich klicke auf Ja.
Also wie kommt Anne heute an die Cookies, während wir über Fußball reden? Wir tippen einfach den kommenden Spieltag in der Bundesliga, haben die Tipps sogar schon aufgeschrieben auf Zettel. Das könnt ihr dann sehen, wenn ihr uns als Videopodcast guckt. Und wenn wir über die Partie reden, vergleichen wir erstmal unsere Tipps. Und sollten die Tipps tatsächlich übereinstimmen, dann gibt es für jeden einen Cookie.
Gibt es irgendwie auch einen halben Cookie für die richtige Tendenz oder so?
Da müsste ich nochmal in den Statuten nachgucken. Ich glaube aber nicht. Ganz oder
Schade.
Gar nicht. Ja, es ist natürlich, um jetzt mal wirklich auf den Fußball zu kommen, ein Wochenende mit hochinteressanten Partien, wie immer. Die Top 4 sind ja zum Beispiel unter sich. Die Bayern spielen in Frankfurt und Dortmund gegen Leipzig. Mhm. Da ist jetzt die Frage, was ist denn davon eigentlich das wirkliche Topspiel? Also das angesetzte Topspiel ist das Bayern-Spiel natürlich am Samstagabend. Das andere ist aber auch nicht uninteressant und ich finde ehrlicherweise auch ein bisschen spannender.
Ja, könnte ausgeglichener sein auf jeden Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei Bayern und Frankfurt auch viele Tore fallen.
Ja, dann fragen wir doch da direkt mal unsere Tipps ab. Fangen wir doch damit an.
Apropos
am Samstagabend das Topspiel am 6. Spieltag, Frankfurt gegen Bayern, und das tippen wir.
Ja, sind wir gar nicht so weit voneinander weg.
Okay, Anne tippt 4-2 für die Bayern und ich tippe 2-0 für die Bayern. Also zumindest sind wir uns in der Tendenz und in der Tordifferenz einig.
Warum, ich finde, da hätten wir einen halben Cookie verdient.
Das muss der Schiedsrichter im Hintergrund entscheiden. Vielleicht denkt er mal ein paar Sekunden darüber nach. Nein, Daumen geht runter bei Markus, der unser Schiedsrichter gerade ist im Hintergrund. Aber wir reden über die Partie. Warum glaubst du an ein nächstes Torspektakel? Also, dass Frankfurt immer für Torspektakel steht, ist klar. Aber irgendwann müssen sie ja mal ein bisschen Seriosität reinkriegen. Spielen zu Hause, finde ich.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Sie spielen zu Hause, sie haben halt wieder dieses Stadion im Hintergrund. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch zu Toren kommen. Die Bayern werden das Spiel mit Sicherheit dominieren. Und Frankfurt weiß aber jetzt auch nach dem Champions-League-Spiel, hat da nochmal so deutlich aufgezeigt bekommen, woran man arbeiten muss. Und natürlich ist es jetzt wieder ein Gegner, der haushoch überlegen sein könnte oder auch wahrscheinlich sein wird. Aber ich glaube nicht, dass denen nochmal sowas passiert wie gegen Atletico.
Hm. Ich finde es aber auch interessant, dass wir gar nicht darüber reden, ob Frankfurt überhaupt was holen kann, sondern nur über die Höhe der Niederlage sprechen.
Ja, also aber dafür waren die Bayern jetzt auch, also die haben ja noch gar keine wirklichen Angriffspunkte gezeigt. Das Einzige, was dann vielleicht nochmal dafür spricht, dass Frankfurt eben die 2 Tore macht, was ich ja glaube, dass Frankfurt braucht nur 4 Torschüsse, um zum Tor zu kommen. Die Bayern brauchen 5.
Ja, aber die Bayern müssten eben dann auch das zulassen. Ne? Das war jetzt in dieser Saison auch nicht häufig der Fall, dass sie hinten wackelig wirkten.
Nee, aber ich finde, das kommt dann auch ein bisschen darauf an, wer hinten spielt. Und immerhin haben die gegen Paphos auch einen kassiert. Also ich könnte mir echt vorstellen, Bayern geht in Führung, Frankfurt macht einen Ausgleich, mehr oder weniger aus dem Nichts. Dann steht es irgendwann 3-1. 4-1 und dann ganz zum Schluss darf Frankfurt nochmal.
Also ich kann das schon nachvollziehen, dass du eben 4 Tore für die Bayern tippst. Frankfurt eben so ein bisschen zu einer Schießbude geworden, aber es gibt so einen Anpackpunkt, wo ich glaube, da könnten sie den Bayern tatsächlich auch ein bisschen, vielleicht nicht gefährlich, aber unbequem werden. Denn die Frankfurter führen die meisten Zweikämpfe in der Liga und die Bayern, glaube ich, die wenigsten. Das hat natürlich mit einer cleveren, dominanten Spielweise zu tun, aber wenn du die Bayern vielleicht in viele Zweikämpfe kriegst und unangenehm wirst und sie so ein bisschen aus ihrem Rollen rausbringst, dann bringst du sie vielleicht mal in Verlegenheit. Also irgendwo müssen sie ja mal auch verwundbar sein. Es ist mir, also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wo die Bayern das sein könnten, denn da scheint alles zu funktionieren. Die Rotationen funktionieren, die Spieler, die reinkommen, funktionieren. Ihnen gehen noch nicht die Kräfte aus. Das bleibt noch abzuwarten übrigens aber, denn wir sind immer noch früh in der Saison. Jetzt kommen wir so langsam in den Herbst, wo auch die wichtigen Spiele anstehen. Demnächst die Bayern ja auch gegen Dortmund. Auch da wird sehr interessant sein, wie sie sich da präsentieren. Wir sind uns aber einig, das wird der nächste Bayern-Sieg. Die werden weiter vorne wegmarschieren, obwohl wir am Anfang der Saison eigentlich anders gedacht hatten. Ne? Da war Frankfurt am nächsten dran an den Bayern.
Ja, hat dann halt, also ich glaube, Dino Topmöller hat ja damals auch bei der ersten Niederlage gesagt, so, jetzt sind wir jetzt endlich davon weg, dass alle sagen, wir werden Vizemeister. Und da dachte ich, vielleicht tut es ihnen ja auch gut, dass der Druck weg ist, weil ich glaube, da war schon Druck dabei, weil die Erwartungen eben so hoch waren. Und dann hast du halt eine super junge Mannschaft, die dem irgendwie standhalten muss.
Ich würde übrigens behaupten, dass Can Uzun demnächst irgendwann ein Thema ist beim FC Bayern.
Ja, wäre so das Nächste. Also das wäre nach Woltemade und Wirtz ja der nächste Kandidat, den sie dann woanders haben groß werden lassen und wegkaufen.
Angeblich sind die Frankfurter ab 80 Millionen gesprächsbereit. Und es gibt noch die Hoffnung, dass Can Uzun vielleicht doch noch für Deutschland spielt. Also er hat sich eigentlich schon dagegen entschieden, aber er dürfte theoretisch noch, denn er hat erst 3 Spiele für die Türkei gemacht. Das heißt, er ist noch nicht festgespielt. Dafür nötig wären 4 Spiele bei U21-Spielern oder er müsste bei einer EM oder WM teilnehmen. Aber ich glaube, das Thema ist durch.
Ja,
die Hoffnung brauchen wir uns nicht mehr machen, aber ihn bei den Bayern wäre hochinteressant.
Vielleicht haben die ja irgendwo noch das Wirtssondervermögen liegen. Dann könnten sie sich die 80 Millionen leisten.
Stattdessen ist übrigens ja Brown für die Nationalmannschaft nominiert. Das können wir heute vielleicht hierunter auch nochmal ansprechen, wie wir den Kader finden.
Auch ein bisschen überraschend, ne? Weil, also ich habe nach dem Champions-League-Spiel noch gesagt, da hat sich keiner aus der Frankfurter Verteidigung für Nagelsmann irgendwie beworben.
Überhaupt mit den vielen Gegentoren jetzt, ne?
Ja.
Ich glaube nicht, dass er nur nach diesem einen Spiel jetzt in der Champions League entschieden hat.
Nee, mit Sicherheit nicht.
Sondern sich die ganze Saison angeguckt hat von Brown. Insofern finde ich schon aber auch eine verdiente Nominierung. Das kann man ruhig mal ausprobieren, auch wenn man auf die Gegner guckt. Ja, dann schauen wir jetzt mal auf das zweite Topspiel und vielleicht auf die Mannschaft, die dann doch der erste Bayern-Verfolger ist. Das ist allem Anschein nach Borussia Dortmund aktuell. Die spielen am Samstag gegen Leipzig, Zweiter gegen Dritter. Beide kommen mit 4 Siegen in Serie und
Wir
kommen zu unseren Tipps, genau. Ja. Ich glaube, das geht so aus. Und sehr nah beieinander.
Ja.
Ich sag 3-0.
Ich sag 2-0.
Ja.
Aber wir sind uns schon mal einig, dass Dortmund weiterhin keine Tore kassiert in der Liga.
Ja.
Das haben sie ja jetzt 4-mal hintereinander geschafft.
Ja, bin ich auch der Meinung. Also in der Champions League haben sie jetzt ein bisschen rotiert. Da hat Schlotterbeck mal eine Pause bekommen. Man hat gemerkt, es wurde dann immer wieder ein bisschen besser, als er dann reinkam. Mhm. Aber trotzdem, auch das war jetzt wieder ein souveräner, erwachsener Sieg?
Ja, also in der Champions League haben sie ja so 15, 20 Minuten gehabt, wo du dachtest, boah, das da könnte jetzt nach hinten losgehen, da könntest du einen Ausgleich fangen und vielleicht sogar noch mehr. Das 2-2 hat ja dann nicht gezählt wegen Abseits und danach wurde es ja auch wieder besser, auch durch die Wechsel. Jens war ja gestern im Stadion, der hat dann auch nochmal gesagt, dass er diese ganze Rotation in der Startelf absolut nachvollziehen kann, weil es einfach auf den Gegner angepasst war und weil du die entscheidenden Spieler jetzt auch ein bisschen geschont hast für Leipzig.
Mhm. Ja, und gegen Leipzig dann wahrscheinlich wieder mit der Stammkapelle, sag ich mal. Auch wieder mit einem Gerassi vorne drin natürlich. Wobei, ich weiß nicht, ob man den nicht langsam verkaufen sollte, denn von den letzten 12 BVB-Toren hat Gerassi nur 1 gemacht.
Ja, jetzt muss man dazu sagen, dass er vergangenes Wochenende nicht spielen konnte.
Ja, trotzdem. Und, nein, es ist natürlich nur Spaß.
Ja, aber ist ja schön, dass es einfach noch andere gibt, dass die in seinem Schatten, er ist ja dann auch wichtig, gegnerische Spieler auf sich zieht und dann haben die anderen halt den Platz, oder ein Adeyemi kann dann halt auch mal durchstarten und zum Tor ziehen.
Genau, und die anderen treffen dann eben auch und es ist die brutale Effizienz beim BVB. Nur Heidenheim schießt weniger aufs Tor in der Liga, aber der BVB schon mit 11 Toren. Das ist natürlich das Maximum rausgeholt. Spielerisch brennen sie kein Feuerwerk ab, aber es ist eben total solide und gefestigt. Mhm. Also Niko Kovac hat den BVB offenbar hingekriegt. Das haben wir in den letzten Wochen mehrfach schon besprochen. Jetzt muss es aber auch zeigen gegen so ein Team wie gegen Leipzig. Leipzig ist die letzte Mannschaft, die Dortmund in der Bundesliga schlagen konnte.
Ja, aber Leipzig ist im Moment auch echt so ein bisschen mit Minimalprinzip unterwegs. Ne? Klar, da waren mehr Chancen, aber ich glaube jetzt nicht, dass du so viele Chancen gegen Dortmund kriegst, wie du gegen Wolfsburg bekommen hast. Und auch ehrlicherweise war ja gegen Wolfsburg schon ein bisschen glücklich. Da hatte Wolfsburg ja auch sehr viele Chancen. Und wenn du dem BVB so viele gibst, dann wird vielleicht doch eher das 3-0 eintreffen als das 2-0.
Und Ja, und sie müssen selber natürlich auch was machen. Nur der FC Bayern hat einen höheren XG-Wert als Leipzig, aber haben eben deutlich weniger getroffen. Und wenn es dann gegen den BVB auch weniger Möglichkeiten gibt, deswegen sehen wir dann, glaube ich, die Dortmunder vorne. Ob es dann so deutlich wird wie bei mir mit 3-0 oder nur 2-0, ich glaube, beides würden sie nehmen in Dortmund. Und dann ist ja danach schon, nach der Pause, ist schon gegen Bayern, oder?
Ja, genau. Dann ist Länderspielpause, dann die Bayern. Aber vor allem, wenn es zu null ausgeht und Dortmund das wirklich gewinnt, haben sie einen neuen Rekord. Weil 5 Spiele hintereinander zu null gewonnen haben sie noch nie.
Gab's noch nie. Also, das sind die beiden Topspiele an diesem Wochenende. Frankfurt-Bayern, Dortmund gegen Leipzig. Und wir kommen zu einer Partie am Samstag. Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. Und wir halten unsere Tipps hoch. Wie geht's aus?
Ha!
Wahnsinn.
Es gibt Kekse!
2-1 für Leverkusen geht's aus. Es gibt Kekse für Anne und mich, weil wir uns dahingehend einig sind. Jetzt müsstet ihr uns als Videopodcast sehen, damit ihr sehen könnt, dass Markus Kramer, unser Redakteur im Hintergrund, die Kekse reinbringt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Aus Höflichkeitsgründen werden wir sie natürlich nicht während der Folge essen, denn dann wird es unangenehm. Stattdessen reden wir darüber, warum Leverkusen gewinnt gegen Union. Was ist für dich der Hauptgrund?
Ich kann mir vorstellen, dass es auf die Standards ankommen wird. Da ist Leverkusen ja aktuell relativ gut drauf, verlässt sich vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen zu viel darauf. Und ich finde, Patrick Schick ist ja jetzt in der Champions League ausgefallen, aber Kofana hat das super gemacht, auch wenn er dann relativ früh raus musste. Und generell haben die Leverkusener ja so ein bisschen Verletzungsanfälligkeiten. Die haben nicht so richtig fit gewirkt gestern Abend. Deswegen traue ich Union auch zu, dass sie treffen. Aber dieses 30% Ballbesitz-Fußball von Union wird, glaube ich, echt nicht reichen gegen Leverkusen.
Ich glaube, das auch. Ich glaube, dass Ilic aber endlich mal trifft. Er ist der Spieler, der am meisten aufs Tor geschossen hat, ohne zu treffen. Aber jetzt wird es irgendwann mal klingeln. Leverkusen grundsätzlich schießt übrigens weniger aufs Tor als Union. Auch da brutale Effektivität. Und ja, sie schwanken sehr in ihren Leistungen. Man merkt, dass sie sich noch finden müssen, aber irgendwie funktioniert das schon. Ich glaube, der neue Trainer hat dann schon das ein bisschen besser zusammengekittet und es sollte zu Hause gegen Union immer der Anspruch sein, für Bayer Leverkusen dann zu gewinnen. Und ich glaube, es passiert auch.
Ja, ich habe auch das Gefühl, trotz des 1-1 jetzt gestern Abend, dass Leverkusen schon besser wird. Also das war spielerisch ja schon ein besseres Spiel und die haben zuletzt am 12. April nicht getroffen. Also die treffen immer und dann reicht das auch gegen Union.
Nächste Partie, Werder Bremen gegen den FC St. Pauli. Wir tippen erst wieder.
Ja, da sind wir uns nicht einig.
Anne sagt, St. Pauli gewinnt 1-0 in Bremen. Ich sage, es geht 2-2 aus. Keine Kekse, aber eine Diskussion.
Ja, ich glaube halt, dass St. Pauli jetzt zwar zwei Niederlagen hintereinander hatte, aber vor allem gegen Leverkusen ja eigentlich das bessere Team war. Bremen tut sich zu Hause schwer und die Offensive von St. Pauli wird wieder so gut funktionieren, dass sie dann auch treffen.
Aber wieder mit Hutonji oder würdest du mal Martin Kaas von Beginn an ranlassen?
Nee, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn er reinkommt, weil der dann halt mit seiner Frische, mit seiner Geschwindigkeit da dann echt nochmal einen Einfluss auf das Spiel hat. Also ich glaube, ich würde Kaas weiterhin als Joker setzen.
Ich würde den mal von Anfang an bringen, einfach mal, um auch eine Varianz reinzubringen. Der hat in der letzten Saison die zweite Liga zerschossen und braucht vielleicht mal diesen Impuls und auch dieses Vertrauen von Beginn an. Denn dann gehst du gedanklich auch, glaube ich, auch ganz anders in so ein Spiel, als wenn du wieder nur die Joker-Rolle hast.
Wäre Bremen vielleicht auch das richtige Team dafür?
Ja, Bremen zuletzt 0-3 und 0-4 verloren, hat die meisten Gegentore der Liga kassiert. Auch da müsste man mal überlegen, ob man nicht vielleicht hinten mal irgendwie einen Wechsel macht. Wir haben schon häufig über Koulibaly gesprochen, ob man ihn nicht mal rausnimmt einfach. Und Amos Pieper mal von Beginn an bringt.
Aber ich glaube, da ist Horst Steffen einfach nicht der Typ dafür, weil jetzt nach den vergangenen Einsätzen, das würde den ja einfach brechen.
Weiß ich nicht, es kommt drauf an, wie du es ihm erklärst. Ist auch erst 18 Jahre alt und ich glaube, Horst Steffen hat schon die Skills als quasi Vaterfigur.
Ja, das schon.
Das so zu erklären, dass er dadurch irgendwie nicht demotiviert ist. Wann spielt Boniface von Beginn an? Der scheint ja nicht fit zu werden.
Wenn er dann halt irgendwann mal fit ist, ne?
Also wenn er überhaupt in seinem Leben nochmal fit wird, weil wir alle kennen seine Knieverletzungsgeschichte. Aber er muss ja irgendwann mal, wer dann noch einen Mehrwert bringen. Hat er es einmal aufs Tor geschossen in den 74 Minuten, in denen er zum Einsatz gekommen ist?
Aber das Tor auch getroffen.
Ja, das zählte nur leider nicht.
Nee, also das ist ja im Prinzip auch einer, der auch als Joker kommen kann. Und dann hast du ja da gesehen, als er eingewechselt wurde, dass es halt viel schneller zum Tor ging auf einmal. Aber den hast du dir ja eigentlich nicht dafür geholt.
Vielleicht jetzt am Wochenende aber. Nächste Partie Augsburg gegen Wolfsburg. Da fangen wir auch wieder an mit unseren Tipps. Okay. Und da sind wir wieder nicht einer Meinung. Nee.
Anne, du sagst, Wolfsburg gewinnt, ich sag 0-0.
Ja, ich glaube, Wolfsburg gewinnt 2-1, weil Wolfsburg einfach in dieser Saison, was das Ergebnis oder was die Ergebnisse angeht, underperformed hat. Also sie hätten eigentlich mehr Punkte haben müssen, als sie tatsächlich haben.
Ja, ich glaube da ehrlicherweise, ja, die Chancen gegen Leipzig waren da, aber bei Augsburg steht dann halt auch ein gewisser Finn Dahmen im Tor, der ja auch wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde.
Ja, aber kannst du auch mal auf die Gegentore gucken, die Augsburg schon bekommen hat?
Ja,
das
natürlich.
Das ist nicht der Finn Dahmen der vergangenen Saison.
Das stimmt, wobei er halt jetzt auch nicht so viel Hilfe von seinen Vorderleuten hat. Ich glaube halt, nach den vergangenen Ergebnissen wären beide zufrieden mit einem Punkt und beide zufrieden, wenn sie kein Gegentor kassieren.
Ich glaube nicht, dass sie zufrieden wären mit einem Punkt. Also bei Augsburg ist schon echt viel Druck drauf. Also beide haben vier Niederlagen bei Augsburg und viermal ohne Sieg bei Wolfsburg, so ist
genau,
richtig.
Genau, zwei Unentschieden waren.
Aber ich meine, du hast Wolfsburg angesprochen, die haben gegen Leipzig so oft aufs Tor geschossen, das war schon FC Bayern-Kategorie.
Aber halt nicht getroffen.
Lassen insgesamt in dieser Saison von 8 Großchancen, haben sie 7 liegen lassen. Also das ist schon ein bisschen kläglich, aber das ist ja was, was irgendwann sich auch mal ändert. Du kannst ja nicht immer vorbeischießen. Und Augsburg ist halt die maximalste Baustelle in der Liga.
Ja, aber du kannst auch nicht immer so viele kassieren wie Augsburg, wenn das die Argumentation ist. Also ich glaube halt wirklich, dass die beide mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen wollen und dann nicht so...
Das ist schon klar, dass niemand mit einem schlechten Gefühl in die Länderspielpause gehen will. Aber was sollte denn in Augsburg den Ausschlag geben, dass sie auf einmal irgendwie sich wieder finden? Weil das große Problem ist, Sandro Wagner hat jetzt auch nochmal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Leute, das geht jetzt so nicht weiter. Es sollte eine besondere Trainingswoche werden, in der sich jeder empfehlen kann. Wer kann dem Druck mehr standhalten? Danach wird er jetzt auch so ein bisschen aufstellen. Und er hat gesagt, es gibt zwei Wege. Wir können uns entweder wieder hinten reinstellen, so wie der FC Augsburg das in der Vergangenheit getan hat. Und dann werden wir 13. oder 14. Oder wir zeigen Eier und spielen weiter mutig.
Das war sein Zitat.
Im letzten Spiel war es weder noch, ehrlicherweise.
Ja,
da waren
stimmt.
sie weder hinten stabil, noch vorne mutig. Und ich weiß nicht, ob er die Balance hinkriegt, dass Augsburg hinten wieder Stabilität reinkriegt, aber vorne eben auch offensiv attraktiver wird. Das sah erstmal gut aus am Anfang der Saison, aber da fehlt einfach irgendwie dann doch die letzte Durchschlagskraft.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube aber, dass das auch was bewirken kann, wenn Wolfsburg dann 3-4 Mal gefährlich vorm Tor auftaucht und eben nicht trifft, dass das Augsburg den Push geben kann.
Ich warte ja auch immer noch darauf, dass bei den Wolfsburgern Christian Eriksen dann vielleicht auch zum ersten Mal trifft. Das wäre ihm sehr zu gönnen. Er ist jetzt übrigens auch wieder für die dänische Nationalmannschaft nominiert worden.
Das war sein Ziel, ne?
Das war sein Ziel, warum er nach Wolfsburg gegangen ist. Und jetzt fehlt nur noch, dass er dem Team da auch nochmal weiterhilft. Nächste Partie am Freitagabend. Der Spieltag wird eröffnet mit Hoffenheim gegen den 1. FC Köln. Und unsere Tipps lauten...
Du hast ein 2-2, ich habe ein 1-2.
Ja.
Also ich glaube, Köln gewinnt.
Ich war eigentlich näher an einem Hoffenheim-Sieg, aber habe mich dann aufs Unentschieden committed. Warum gewinnt denn Köln?
Ich habe mich auch super schwer getan, dieses Spiel zu tippen. Größter ausschlaggebender Punkt war für mich eigentlich die Heimschwäche von Hoffenheim. Deswegen habe ich gedacht, ein Tor machen sie eh, weil Aslani halt immer trifft. Mhm. Und bei Köln kann ich mir einfach vorstellen, Wiedersehen mit Lemperle könnte was mit der Mannschaft machen.
Das könnte aber auch was mit Lemperle machen.
Das könnte was mit Lemperle machen, aber ich glaube, die Wut bei Köln ist größer als bei Lemperle. Weil ich meine, der wurde ja nicht geschasst. Der ist ja freiwillig gegangen und hat sich dann halt mit so einem Knall ja noch verabschiedet mit seiner Sauftour auf dem Schiff. Ja, und Hoffenheim ist anfällig bei Standards. Da könnte ich mir vorstellen, dass für Köln was gehen könnte.
Ja, 7 von 9 Gegentoren nach Standards. Vielleicht muss man da versuchen, irgendwie zum Erfolg zu kommen. Aber Aslani hast du angesprochen, ich glaube, der wird treffen, Lemperle wird, glaube ich, auch treffen. Das wird so ein ausgerechnetes Spiel sein. Es ist so ein typisches Unentschieden-Spiel. Beide haben 7 Punkte nach 5 Spielen. Ich glaube, damit wären auch beide zufrieden. Lukas Kwasniok, der FC-Trainer, hat jetzt auch nochmal gesagt, das ist jetzt alles noch im Rahmen. Als Aufsteiger ist es wahrscheinlicher, dass du 2-mal in Folge verlierst, als dass du 2-mal in Folge gewinnst. Möchte jetzt sich die Mannschaft weiter angucken, weil er hat auch gesagt, ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wie es am besten zusammenpasst. Das braucht einfach Zeit. Und möchte da jetzt einfach noch ein bisschen um Geduld bitten. Und ich glaube aber, mit dem Punkt können dann beide leben. Also Bülter ist aber nicht dabei bei den
Bülter
Kölnern, der fehlt
raus.
Natürlich. Ja. Ache kann aber spielen und dann gucken alle wieder auf Said Elmalla.
Ja, aber Ache hat mir halt auch mega gut gefallen, ne? Der direkt mit 2 Aktionen beteiligt, was dann, also der ist schon richtig gefährlich, auch in der Bundesliga. Der trifft wahrscheinlich auch.
Ja, und Said Elmalla, wie findest du den?
Ja, super. Also, dass sie den so, also ich kann mir vorstellen, dass dann noch ganz, ganz viele andere Vereine an ihm dran waren, dass der sich dann für Köln entscheidet und direkt so einen Impact hat.
Der musst du mal von Beginn an spielen, oder nicht?
Ja.
Das ist übrigens der Spieler, der in der Liga am meisten ins Dribbling geht. Noch häufiger als zum Beispiel ein Olise und ein Adeyemi. Obwohl er erst ein Drittel der möglichen Spielminuten gemacht hat.
Krass.
Und das sollte man sich mal von Beginn an gönnen. Also ich auch, ja, sehr jung, aber ich glaube, von dem werden wir nur einiges sehen. Ja, wieder keine Cookies, Anne. Das ist eine magere Ausbeute bisher. Wir haben erst eine Übereinstimmung, aber wir haben ja noch drei Spiele. Und zwar die Sonntagsspiele.
Yes.
Gucken wir noch da mal drauf und fangen an mit Stuttgart gegen Heidenheim. Ja, wieder keine Übereinstimmung. Nee. Ich sag 4-1 für den VfB und Anne sagt 2-0.
Mhm.
Wir wissen beim VfB natürlich nicht, was in der Europa League passiert. Das ist das heute Abend noch. Aber trotzdem, ja, gegen Heidenheim, einen viel schwächeren Gegner kriegst du zu Hause nicht in dieser Saison.
Ja, deswegen denke ich, dass Stuttgart wieder kein Tor kassiert. Die haben ja jetzt zu Hause alle Spiele 0 gewonnen. Aber wer soll denn 4 Tore machen?
Demirovic.
Alle 4?
Zum Beispiel. Warum nicht?
Also ich habe dem jetzt 2 zugetraut und dachte, ja, dann 2-0.
Naja, sie haben ja noch ein paar andere. Es ist übrigens das Duell der dienstältesten Trainer.
Ist geil, ne?
Das klingt irgendwie komisch. Hoeneß ist seit April 23 beim VfB und Schmidt seit 2007 in Heidenheim.
Ja, 18 Jahre.
Nee, ich glaube einfach, der VfB, der hat sich jetzt gefunden beim Sieg, wenn man dann Tabellendritter, je nachdem, wie das, wie die anderen Spiele oben ausgehen. Die Rotation funktioniert, man ist mittlerweile das zweikampfstärkste Team der Liga, Heidenheim ist das zweikampfschwächste, das in Kombination mit einem Heimspiel, da kannst du doch die Heidenheimer mal überrollen.
Ja, aber also ich finde, Stuttgart, ja, findet sich, hat aber immer noch so Ansätze, wo es noch nicht so zu 100% funktioniert, wo du merkst, die brauchen vielleicht noch ein bisschen und ein 2-0 wäre ja schon okay.
Ja, vielleicht trifft der Matthias Honsack wieder, der ist möglicherweise wieder fit bei den Heidenheimern. Das ist ja derjenige, der in der letzten Saison beim 1-0-Sieg der Heidenheimer in Stuttgart das Tor gemacht hat. Ansonsten, was bei denen zählt, ist einfach die Euphorie, die vielleicht entfacht wurde durch den ersten Sieg am vergangenen Wochenende. Das haben wir ja auch gesagt, dass sie genau wissen, welche Rolle sie spielen und ja, da einfach über die Mentalität kommen müssen. Trotzdem wird es in Stuttgart nichts zu holen geben. Nächste Partie, HSV gegen Mainz am Sonntag, das ist mein Tipp. Und der ist wieder nicht der übereinstimmend mit an. Ich sag, Hamburg gewinnt 1-0.
Ja, ich sag 0-0.
0-0, hast du nicht schon mal 0-0 getippt? Ja. Was ist denn eine hohe 0-0-Frequenz bei dir?
2 Spiele von 9.
Ja, es gab ja bisher erst insgesamt 2 Spiele in dieser Saison.
Wie oft hast du 2-1 getippt?
Ich habe nicht mitgezählt, aber nicht sehr oft. Okay. Auf jeden Fall glaubst du nicht daran, dass jemand ein Tor schießt. Warum nicht?
Nee, ich glaube, es gibt keine Tore, aber das Spiel geht auch nicht 11 gegen 11 zu Ende.
Also an viele Tore glaube ich auch nicht, aber der HSV hat halt ein Heimspiel.
Aber der hat in dieser Saison erst 2-mal getroffen.
Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass sie nie wieder treffen werden.
Nee.
Ich sage ja auch nicht, sie gewinnen 3-0, sondern sie gewinnen 1-0.
Ja.
Also ich glaube zumindest mal, der HSV kassiert keins, obwohl auch da gibt es jetzt ein paar Verletzungsprobleme. Omari fällt bis Weihnachten sogar aus. Das ist ein Verlust. Fabio Vieira ist ja gesperrt für 2 Spiele. Aber Vuškovic ist der zweikampfstärkste Spieler der Liga mit 18 Jahren. Der hält den Laden sowas von dicht da hinten. Der beeindruckt mich total. Und ja, Mainz ist jetzt auswärts zwar ein bisschen besser als zu Hause. Alle Punkte haben sie auswärts geholt, aber auch
sie
haben
noch umgeschlagen.
Die haben noch die Conference League vor der Brust. Ich glaube, das wird in dieser Saison ein bisschen zum Verhängnis.
Das glaube ich auch. Weiß ich jetzt nicht, ob das direkt am ersten Spieltag passiert. Die spielen ja heute Abend in Zypern auch gegen Nikosia. Das ist, ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein bisschen die Euphorie auch retten können, bis Sonntag dann vielleicht halten. Also bei Heidenheim war es ja auch so, dass das erst am Ende, also oder je älter die Saison wurde, desto mehr hat man dann halt auch gemerkt, dass sie diese Dreifachbelastung einfach nicht stemmen können. Mhm. Das kann ich mir bei Mainz auch vorstellen. Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig vorherzusagen, was am Sonntag passiert, wenn wir das Spiel heute Abend halt einfach noch nicht gesehen haben. Aber das sind halt auch die Teams, was Torabschlüsse angeht, sind die Letzter und Vorletzter. Deswegen habe ich einfach gesagt, da fallen keine Tore.
Ja, das stimmt. Die Abschlusseffizienz ist bei Mainz wirklich kläglich. Beim HSV wartet man weiter irgendwie auf denjenigen, der vorne fürs Tore schießen die Verantwortung übernimmt. Da fehlen ja auch noch welche. Aber ja, wenn du als HSV in die Saison gehst und quasi den Abstiegskampf vor Augen hast, dann ist Mainz eine Mannschaft, wo du auf jeden Fall dann gewinnen solltest, finde ich jetzt, auch wenn Mainz natürlich europäisch vertreten ist, aber auch da, das ist einfach eine Kategorie, Heimspiel, da musst du den Anspruch haben, dann so ein Ding irgendwie, auch wenn es nicht schön ist, aber irgendwie dann dreckig zu ziehen und dann eben über eine stabile Defensive zu kommen. Ich finde, sie haben auch aktuell einen herausragenden Torhüter, die Hamburger. Absolut. Daniel Heuer-Fernandes ist nach prozentual abgewehrten Bällen der zweitbeste Torwart der Liga, hinter Manuel Neuer. Vielleicht auch mal einer für die Nationalmannschaft, darf der noch? Ne, der ist Portugiese, ne? Hat glaube ich, U21 für Portugal gespielt.
Ja, ich glaube auch.
Torhüter in der Nationalmannschaft, gleich auch noch Thema. Kleiner Spoiler.
Aber ja, das könnte natürlich der Vorteil für den HSV sein, dass Zentner gesperrt ist. Dann hast du Dominic Kohr mehr oder weniger fraglich. Also der ist ja zur Conference League jetzt nicht mitgeflogen, weil er Papa wird.
Ja.
Ist halt die Frage, ob er dann am Sonntag schon Papa ist und das Spiel bestreiten kann oder nicht.
Ja. Aber er ist jetzt maximal einer, der dann Tore verhindert und keine Tore vorne für Mainz schießt.
Nee, deswegen ja 0-0.
Okay, ja gut, werden wir dann am Sonntag sehen. Wir kommen zum letzten Spiel, das wir noch besprechen müssen. Borussia Mönchengladbach gegen Freiburg. Am Sonntagabend ist das und das geht so aus.
Ich sage 3-0 für Freiburg.
Ich sage 1-1. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Prognosen. Also das ist das Spiel mit dem maximal größten Druck für Borussia Mönchengladbach nach dem vergangenen Wochenende, wo sie sich so haben abschießen lassen. Müssen sie jetzt einfach ein anderes Gesicht zeigen. Es ist natürlich viel passiert. Roland Wirkus, der Sportchef, ist zurückgetreten. Das, also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Auswirkungen hat auf die Leistung der Mannschaft, denn er hat mit der Mannschaft auf dem Platz ja so erstmal nichts zu tun, aber es löst natürlich möglicherweise trotzdem immer irgendwie ein bisschen was aus. Aber je nachdem, wie sie auftreten am Sonntag, danach entscheidet sich auch, ob Eugen Polanski eine Chance hat, weiterzumachen.
Ja, und also, er hat ja auch so ein bisschen seinen Fürsprecher jetzt mit Wirkus verloren. Also ich denke, wenn, dann hat das eher einen Einfluss auf den Trainer und nicht auf die Spieler. Ich habe bei dem Spiel, glaube ich, auch 4-mal umgetippt. Also da habe ich mich auch wirklich sehr schwer getan, irgendwie ein Ergebnis vorhersagen zu wollen. Aber Gladbach spielt halt wieder zu Hause. Ich kann mir vorstellen, dass das Stadion diesmal nicht so geduldig ist wie vergangene Woche. Und die haben 10 Gegentore in 2 Heimspielen jetzt kassiert.
Mhm. Ja, aber haben auch einige geschossen, ne? Jetzt dann nochmal 4 Stück geschossen.
Als Frankfurt aufgehört hat zu spielen.
Ich finde jetzt vorne nicht das Problem. Sie kommen jetzt dem Tor schon auch nahe, ne? Gladbach hat die meisten Ecken, die zweitmeisten Flanken, die meisten Abschlüsse per Kopf. Da fehlt natürlich, ne? Ich will nicht jetzt schon wieder das Tim Kleindienst sagen, aber da fehlt halt, was mir fehlt in Gladbach ist so ein... ist so eine Achse, wie sie vor einigen Jahren hatten, als sie dann auch ein Champions League gespielt haben. Das fehlt so an Führungsspielern. Ja, das ist absolut. Im Prinzip eigentlich nur Tim Kleindienst.
Ja, genau.
Vielleicht ist es Elfriede noch, aber so, und dann hast du natürlich auch keine Mannschaft auf dem Platz, die sich dann wehrt, wenn du drohst, abgeschlachtet zu werden, wie jetzt am vergangenen Wochenende. Und das hat ja auch der Trainer dann gesagt, dass er das erschreckend fand, dass man sich da nicht gegenseitig gecoacht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf einmal da sein kann, aber die müssen ja alle wissen, wir müssen hier mit dem Messer zwischen den Zähnen auf dem Platz auflaufen, weil sonst wird das hier mit unseren Fans auch wirklich ungemütlich. Du hast gesagt, die Geduld wird dann am Ende sein. Ja, das, und dann ist noch die Frage, was lässt Freiburg dann zu? Auch die kommen dann aus dem Europa-League-Spiel, sind dann vielleicht nicht ganz so frisch. Also das ist ein Spiel, was Gladbach dann eigentlich gewinnen muss. Und Punkt, finde ich, ist zu wenig für die Situation. Sie sind Letzter.
Ja, also sie müssten auf jeden Fall gewinnen, um irgendwie die Stimmung, die aktuell herrscht, auch so drumrum und auch in der Mannschaft, um das rumzureißen. Und einen Sieg gegen Freiburg sehe ich wirklich nicht. Also ja, Atubolu nicht für den DFB nominiert, aber ich glaube, das wird denen jetzt nicht so sehr aus der Bahn werfen, dass der da auf einmal gegen Gladbach einiges zulässt.
Nee, mich wirft das aus der Bahn.
Ja.
Ich kann es nicht verstehen. Ich möchte da gerne mal den Bundestrainer kritisieren, warum er denn wieder auf Atubolu verzichtet hat. Das wäre jetzt mal die perfekte Möglichkeit gewesen, da ihn auch mal mitzunehmen. Meinetwegen auch nur als dritten Torwart. Das hat eigentlich gar keine Auswirkungen. Mhm. Die Torhüter, die dabei sind, sind Baumann, Nübel und Dahmen. Ich hätte so einen Dahmen jetzt mal zu Hause gelassen. Der hat vielleicht mit Augsburg gerade genug zu tun, genug um die Ohren, um da erstmal wieder ein bisschen klarzukommen. Mhm. Nimm doch einen Atubolu mit. Der hat sich das verdient. Das ist vielleicht einer der besten Torhüter der Liga gerade. Und selbst wenn er nicht spielt, tut ihm die Erfahrung da einfach gut. Aber dann ihn wieder nicht mitzunehmen, finde ich schon irgendwie schwierig.
Ja, vor allem, weil Nagelsmann ja eigentlich immer dafür stand, die Spieler nach Momentum quasi mitzunehmen. Dann würde ja viel mehr für Atubolu sprechen als für Damen. Aber ja, das Konzept hat er ja so ein bisschen jetzt geändert.
Ja. Andererseits auch ein Atubolo freut sich vielleicht über eine Pause jetzt. Der hat jetzt auch mit der Europa League da viel Belastung. Weiß nicht, ob das ein Argument ist, was er sieht.
Bei Torhütern? Aber,
nee, du hast recht. Ja, also ich weiß nicht, was er noch machen muss, damit er mitgenommen wird von Nagelsmann. Bei Freiburg sonst noch wichtig. Mansambi ist dann wieder mit dabei. Den haben sie ein bisschen vermisst. Da kam ja die Sperre ein bisschen zur Unzeit. Und du sagst, Freiburg gewinnt da. Ich sag, das Unentschieden. Mal schauen. Ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Das ist dann vielleicht doch Werbung für die 19:30-Spiele.
Ja, viel schlechter als das letzte 19:30-Spiel am Sonntag kann es ja nicht mehr werden. Wir hatten eine einzige Übereinstimmung. Ja. Bei welchem Spiel war das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen.
Ich habe es auch vergessen.
Das war bei... Können wir kurz Hilfe bekommen aus der Regie? Das war Leverkusen. Sehr gut.
Ja, natürlich ein 2:1-Tipp. Der einfachste Tipp der Welt.
Wir beenden damit den Blick auf die erste Liga, schauen noch ganz schnell auf die zweite Liga am Wochenende, gucken, was das Top-Trio mit 16 Punkten macht. Tabellenführer Darmstadt spielt Samstag in Kiel, Elversberg spielt Sonntag in Magdeburg, Hannover Sonntag in Fürth und der vierte, der FC Schalke, spielt Sonntag in Bielefeld. Und die Krisenteams, über die wir in den vergangenen Wochen häufig gesprochen haben, Bochum in Lautern, Nürnberg in Düsseldorf. Gibt es da einen von den Krisenteams, die sich befreien können? Boah. Oder gehen die Krisen weiter?
Schwierig.
Die Gegner geben das nicht unbedingt her,
finde ich. Nee, also Kaiserslautern ist auch nicht mehr so top, wie sie am Anfang der Saison waren. Aber boah, also als Bochum auf dem Betzenberg, glaube ich jetzt nicht, dass dir da der Befreiungsschlag gelingt. Düsseldorf gegen Nürnberg kann halt echt spannend werden, weil Düsseldorf ja zuletzt auch nicht so gut in der Saison war. Hat sich vergangenes Wochenende geändert. Also wenn, dann sehe ich da am ehesten noch was für Nürnberg.
Und wer bleibt oder wer ist Tabellenführer nach dem Wochenende?
Eigentlich müsste es ja Elversberg sein, wenn du beim Tabellenletzten spielst. Aber Magdeburg war jetzt nie so ein Team, das Elversberg gelegen hat in den vergangenen Jahren. Ich glaube, Darmstadt bleibt.
Apropos Elversberg, das haben wir eben vergessen noch mit hinzuzufügen, als wir über Gladbach gesprochen haben, denn Nils Ole Boog war ja als neuer Sportchef im Gespräch bei den Gladbachern, hat in Elversberg aber verlängert, das heißt steht dann nicht mehr zur Verfügung und das würde mich jetzt noch interessieren, wen würdest du jetzt da eigentlich holen, weil das ist ja dann schon auch entscheidend.
Bei Gladbach?
Ja.
Boah, super schwierig.
Da gibt es ja natürlich 100 Namen, die gerade diskutiert werden.
Ja, du musst ja erstmal einen finden, der es machen will. Also der jetzt zu so einem Verein,
der am Boden liegt. Das ist ja jetzt nicht total unzumutbar. Also Gladbach ist ja schon auch ein interessanter Verein.
Ja, also der Verein an sich auf jeden Fall, aber die aktuelle Situation und dahin zu gehen und direkt die Aufgabe zu haben, entweder mit dem Interimstrainer eine Dauerlösung auszumachen oder einen neuen Trainer zu finden, der dich da aus dem Tabellenkeller holt, das ist ja auch nicht so dankbar.
Also wir können ja mal kurz die Namen nennen, die diskutiert werden. Steffen Korrell, der bisher Direktor Scouting ist, der damals schon im Gespräch war, als Max Eberl dann gewählt wurde. Da hat Korrell aber von sich aus zurückgezogen. Also er wäre mein heißester Kandidat, weil er eben einfach auch den Verein sehr gut kennt. Jonas Bold wird bei sowas traditionell immer genannt. Es gab schon Sondierungsgespräche mit dem legendären Lutz Pfannenstiel, der Weltenbummler. Und dann habe ich jetzt vorhin gelesen, Jörg Schmadtke und Jan Schlaudraff als Duo sind eine Option. Also da hättest du natürlich, also vor allem mit Schmadtke, einen sehr, sehr erfahrenen Mann, den man ja aber vielleicht auch braucht. In so einer Situation.
Eine Duo-Lösung finde ich auch gar nicht so schlecht.
Welche?
Eine Duo-Lösung. Also dass halt wirklich zwei da sind, dass nicht einer alleine quasi die ganze Verantwortung tragen muss, sondern du hast zwei möglicherweise verschiedene Blickwinkel und kannst es dann ausdiskutieren, so wie wir die Fußballergebnisse.
Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis.
So.
Nach dem Motto. Also da sind wir vielleicht bis Sonntag schlauer, wenn Gladbach gegen Freiburg spielt, vielleicht aber auch nicht. Wir haben alles soweit diskutiert, auch in der zweiten Liga, möchten am Ende noch einen kleinen Programmhinweis euch mit auf den Weg geben. Die Sportschau am Samstag gibt es natürlich auch wieder bei Twitch.
Genau
wir
hier.
Wir verfolgen genau in diesem Studio, wo wir gerade sitzen. Wir verfolgen da mit euch zusammen den Spieltag, also nicht wir, aber der Kollege Malte Völz macht das und er hat tolle Gäste. Er hat einen Weltmeister zu Gast, Ron-Robert Zieler, wird da sein und Peter Neururer auch. Also der ist natürlich mindestens mal genauso interessant und ihr könnt dann über den Chat mitreden und auch Fragen stellen.
Vielleicht verkündet er dann, dass er neuer Gladbach-Trainer wird.
Oh, das wäre natürlich nicht schlecht. Also Peter Neururer würde ich gerne nochmal sehen in der Bundesliga.
Also einer von euch muss auf jeden Fall dann die Frage in den Chat schreiben, ob er der neue Gladbach-Trainer wird oder doch vielleicht in Bochum oder Nürnberg übernimmt.
Ab 14:30 geht's los auf dem Twitch-Kanal der ARD. Und den Podcast Bundesliga-Update, das ist dieser, den ihr gerade hört, den gibt es am Sonntag wieder. Bis dahin.
Mach mal so.
Schönes Wochenende.
Ciao.